Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, normalerweise zu finden auf den üblichen Streaming-Plattformen Podimo, Spotify, Apple Podcasts, aber heute wieder in der Radio Siegen-Edition. Immer wieder eine besondere Ehre für die unter euch, die vielleicht sich gerade fragen, warum meine Stimme möglicherweise qualitativ etwas anders ist als in anderen Folgen. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal auf dem Homeoffice aus. Das nur kurz vorweg, um mögliche Irritationen vorzubeugen. Daniel, ich sehe, du hast es dir gemütlich gemacht. Wie geht's dir?
Hi Fabian, ja, vielen Dank. Mir geht's auch ganz gut und hallo nach da draußen. Liebe Leute, falls ihr euch auch bei mir fragen solltet, was ist da bloß nur mit Daniels Stimme los? Wir nehmen ausnahmsweise aus dem Homeoffice auf und außerdem bin ich erkältet. Es ist kein Stranger-Filter.
Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Es hat den Vorteil, wir können jetzt dabei tatsächlich irgendwie einen Kaffee, einen Tee, irgendwas trinken. Das ist im Studio wirklich,
Strengstens verboten.
ja, bei Androhung der Todesstrafe quasi verboten. Und der Nachteil natürlich, diese Studioatmosphäre im Radio Siegen Gebäude und das auch direkt miteinander sprechen. Das ist schon cooler als jetzt so per Zoom im Homeoffice.
Das ist deutlich cooler. Bald ist es ja vielleicht wieder soweit.
Ja, das ist jetzt eine Ausnahme. Das soll nicht zur Regel werden. Ich möchte einsteigen mit der Antwort auf eine Frage, die wir uns schon gestellt haben, oftmals sogar. Vielleicht ist das keine hundertprozentige Antwort, aber es ist, glaube ich, so eine grobe Richtung, in die die Reise gehen kann. Wir hatten uns ja schon öfter gefragt, wie oft man eventuell in seinem Leben, ohne es zu wissen, einem Mörder oder einer Mörderin begegnet oder Menschen über den Weg läuft, die schon mal jemanden getötet haben. Es gibt tatsächlich kriminalistische Studien, die haben das untersucht und ausgewertet und die haben so Wahrscheinlichkeiten errechnet und die gehen davon aus, dass jeder Mensch in seinem Leben 31 Mördern begegnet.
Wow, das ist eine ziemlich, ziemlich hohe Zahl. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt noch mal auf unterschiedliche Hemisphären oder Kontinente noch mal unterschiedlich berechnet wird. Also ich denke mal, wenn du ja Gegenden hast, in denen häufiger Kriege herrschen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Menschen über den Weg läufst, die getötet haben. Ne? Europa hat jetzt eine sehr, sehr lange Friedensperiode, so nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir nicht viele Konflikte oder auch Nordamerika. Da wären es dann tatsächlich in erster Linie Mörder, denen man über den Weg läuft, nicht jetzt Leute, die im Kriegsszenario getötet hätten oder eher unwahrscheinlich.
Ja.
Wenn das jetzt so eine globale Hochrechnung ist, dann kann das schon eher sein, finde ich. Wenn das jetzt eine ist, die sich wirklich nur auf Mord-Mord-Szenarien bezieht, dann ist das schon eine krass hohe Zahl.
Ja, auf jeden Fall. Würde ja auch bedeuten, dass man so alle paar Jahre mal mindestens, also es hängt jetzt wirklich davon ab, wie die Zahlen erhoben werden, wie groß oder wie alt letztendlich die Stichprobengrößen waren, ne? Also die Personen, die dann jetzt irgendwie dort befragt wurden oder wie auch immer man das erhoben hat, ich habe keine Ahnung. Aber sagen wir mal, man spricht so über das gesamte Leben hinweg, dann würde das ja bedeuten, bei 31 Mördern, dass man mal alle 2 bis 3 Jahre oder so einen Mörder trifft.
Statistisch, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Statistik erhoben wurde, was da ausgerechnet und zugrunde gelegt wurde. Ich habe was ganz, ganz anderes gesucht, eine ganz andere Statistik, die ich dann später ansetzen werde. Natürlich, die hat mit diesem Fall mehr zu tun und bin dann darüber gestolpert und fand es einfach sehr, sehr bemerkenswert, zumal wir ja, wie gesagt, das Thema auch schon häufiger mal so spekulativ aufgegriffen haben.
Ja, definitiv. Ja, spannende Zahl, die du da mitgebracht hast, Fabian. Jetzt sind wir heute dennoch nicht wegen der Mathematik hier, auch wenn das vielleicht True Crime für sich schon ist.
Vollkommen, ja.
Ja, nein, Spaß beiseite, liebe Mathe-Fans da draußen. Wir sind mal gespannt, welchen Fall du mitgebracht hast.
Ja, ich bin unglaublich froh, dass wir nicht wegen Mathematik hier sind, denn das war zu Schulzeiten immer der absolute Graus für mich. Also ich war einer von denen, die oft so zwischen der 4 und der 6 gependelt sind. Also selbst die Nullpunkte, die gab es da hin und wieder mal. Schlimme Zeit, ganz, ganz schlimme Zeit.
Ja, das ist das Gute am Älterwerden, ne? Dann hat man damit nichts mehr im Hut, wenn man nicht muss.
Ja, beziehungsweise nur mit den Arten von Mathematik, die sich meinem Gehirn zumindest logisch erschließen. Also auch in der Schule waren für mich so Sachen wie, ja, natürlich die Grundrechenarten, aber auch Prozentrechnung, das war für mich okay. Das konnte ich mir erklären, auch den Nutzen konnte ich mir erklären und dann konnte ich das auch umsetzen und auch vernünftige Noten schreiben. Aber sowas wie, weiß ich nicht,
Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Kurvendiskussionen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Tangenten, was weiß ich was, da bin ich raus.
Ja, keine Ahnung. Je nachdem, was man im Leben so treibt, hat man damit wahrscheinlich wirklich wenig am Hut. Ja, wir sind ja alle keine Wirtschaftsanalysten oder sowas.
Gott sei Dank.
So, in diesem Sinne, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du jetzt bald mit dem Fall anfängst, lieber Fabian?
Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Ich steige jetzt genau ein. Wir begeben uns ins Jahr 2005, eine in unserer Vita magische Zeit. Das war immer noch so der Anfang des Studiums. Zwar nicht mehr das erste Semester, aber so frühe Semesterzeit auf jeden Fall. Und das war noch so, ja, da hat man das Leben noch auf so eine ganz andere Art und Weise gelebt und kennengelernt. Und so geht es auch Nikolaus G., der ist die Hauptperson des heutigen Falles. Der ist erfolgreicher Fotograf, der arbeitet für verschiedene sehr, sehr etablierte Journale und Medien. Der hat für den Spiegel gearbeitet, für Geo, für ja solche wirklich renommierten Publikationshäuser. Der steht jetzt so im Jahr 2004, 2005 so ein bisschen vor der Frage, ob er nicht komplett selbstständig auf eigene Rechnung arbeiten möchte. Also losgelöst von den Aufträgen dieser großen Medienhäuser, einfach sich selber auf die Suche nach Fotomotiven und Geschichten machen und das dann versuchen, so in Eigenregie zu verkaufen.
Das ist ein ziemlich mutiger Schritt.
Ja, du bist ja selber Medienschaffender gewesen, bevor du dich jetzt als Lehrer quasi neu erfunden hast und du weißt, wie da die Konkurrenzsituation ist, was das für ein Schritt ist, ne? Und aus so einem im Medienbereich gar nicht mal so häufigen, sicheren Verhältnis heraus, also für große Publikationshäuser zu arbeiten, dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist schon sehr, sehr mutig.
Also ich glaube, in den frühen 2000er Jahren konntest du damit noch richtig viel Kohle verdienen. Das ging da wahrscheinlich noch, aber es hing natürlich immer von der Auftragslage ab und du gerätst natürlich immer in so eine Situation, dass du jetzt gezwungen bist zu liefern, dass du halt Aufträge benötigst, selbst und ständig. So heißt es ja eben auch, wenn du als Auftragsproduzent unterwegs bist oder als Auftragsfotograf, Medienschaffender, was auch immer, ist es natürlich immer leichter, gerade wenn du, wie du gesagt hast, gerade irgendwie für größere Häuser unterwegs bist, dann wirst du gebucht, die bezahlen vieles drumherum, die bezahlen vielleicht auch oder kümmern sich vielleicht sogar um logistische Themen oder so. Und wenn du aber komplett selbstständig bist, dann bist du eben auch gezwungen, das selbst zu vermarkten. Und je nachdem, welche Sparte das in der Medienproduktion ist, stelle ich mir das als durchaus anstrengend vor. Und wie gesagt, das war vor 20 Jahren. Heutzutage hast du natürlich dieses riesige KI-Problem noch im Nacken.
Ja, das ist doch mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Das ist ganz klar. Nikolaus G. ist jedenfalls guter Dinge, das anzugehen. Der hat auch schon so erste Dinge gemacht auf so selbstständiger Basis. Da hat er sich auch schon ein gewisses Portfolio erarbeitet. Da hat er unter anderem Fotostrecken, die aber auch so mit so einem gewissen Reportageanteil versehen waren, von Leuten wie Wolfgang Job oder Gregor Gysi angefertigt. Also durchaus absolute Prominenz.
Ah, ich muss, bevor wir weitermachen, entschuldige bitte, natürlich noch einen weiteren Aspekt hinzuziehen, der vor 20 Jahren anders war. Heutzutage sind halt, sag ich mal, die Handycams derartig gut, und die Möglichkeiten durch die sozialen Medien, das darfst du natürlich überhaupt nicht vernachlässigen bei dem Gedanken, ganz andere als noch vor 20 Jahren. Und damals, wenn du da jetzt wirklich eine solide professionelle Kameraausrüstung hattest, konntest du eben Qualitäten abliefern, die jetzt nicht jeder Hinz und Kunst machen konnte.
Ja, das ist Wahnsinn. Da habe ich neulich noch drüber nachgedacht. Ich habe Fotos gesehen aus ungefähr der Zeit, 2007, die damals mit Digitalkamera entstanden sind. Und die Qualität ist auf jeden Fall nicht auf dem Niveau von heutigen Handykameras. Das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist, ne?
Ja, absolut.
Wie gesagt, er hat auch abseits von seinen Auftragsarbeiten schon so ein erstes Portfolio begonnen, was auch durchaus vielversprechend ist. Und so geht er im Sommer 2005 eben den Schritt in die absolute Selbstständigkeit und überlegt, was er nun tun könnte. Das Geld ist relativ knapp bei ihm. Er hatte jetzt keine Chance, da riesige Summen zu sparen. Also es ist schon so, dass er unter Zugzwang ist, jetzt irgendwie 2005, 2006 ordentlich zu liefern. Er überlegt sich also, dass er 2005 auf verschiedene Events fahren und diese besuchen wird, wo er sich einfach erhofft, dass da vielversprechende Motive zustande kommen, dass da irgendwie Leute von Rang und Namen auflaufen, denen er dann spontan seine Dienste anbieten kann. Er will auch sein Netz an bekannten Menschen, die er kennt, so ein bisschen auswerfen und Telefonate führen. Und er hat vor allem Ideen, die Weltmeisterschaft 2006 betreffend. Die ist ja in Deutschland. Da möchte er über Bekannte, die er kennt, an verschiedene Spieler herantreten, internationale Spieler, und will so Fotoporträtreihen machen. Und er hofft sich da auf jeden Fall, dass das ganz gut wegkommen wird.
Ja, sehr wirtschaftlich denkend unterwegs, würde ich sagen. Also gerade zu dieser Zeit natürlich vollkommen folgerichtig zu sagen, dass man irgendwie diesen Moment, dieses einmalige Spektakel in Deutschland sozusagen nutzen möchte, um dann irgendwie das auch für seinen Beruf geltend zu machen, ist total sinnvoll, wie ich finde. Auch wenn ich mir natürlich gleichzeitig auch vorstelle, dass er dort nicht der Einzige gewesen sein wird und es gab da auch einen riesigen Konkurrenzdruck. Also da an einzelne Spieler heranzutreten, ist mit Sicherheit nicht leicht.
Ja, vielleicht hat er gehofft, dass sein Renommee ihm da helfen wird. Vielleicht hat er ja auch aus seiner Zeit bei größeren Verlagshäusern auch Verbindungen zu bestimmten Leuten, die ihm da Tür und Tor öffnen konnten. Das weiß ich nicht genau. Es ist einfach nur dieser Plan aufgekommen, diese Fußball-Fotostrecken zu machen und da dann spätestens 2006 etwas zu starten, wovon er vermutlich oder wovon er sich lukrative Geschäfte versprochen hat.
Okay.
Jetzt geht es aber eben darum, bis zu 2006 die Zeit zu überbrücken. Er hat jetzt, wie gesagt, den Luxus verlassen, gut bezahlt zu werden, auch regelmäßig bezahlt zu werden, verlässliche Einkünfte zu haben. Und der Start in die Selbstständigkeit, der läuft relativ schleppend. Im August 2005 ist er mit einem Freund in einem Café in Berlin verabredet und er wirkt relativ aufgeregt, bekommt mehrere Anrufe während der Zeit und muss immer wieder mal vor die Tür gehen, telefonieren. Der Freund, der schneidet das so mit, das findet er irgendwie komisch, er kennt seinen Freund so nicht so aufgeregt und aufgekratzt. Als er dann irgendwann von dem Telefonat wiederkommt, stellt sich heraus, dass es da um berufliche Perspektiven geht. Er ist, wie gesagt, mittlerweile ganz schön unter Zugzwang, was zu liefern. Für ihn hat sich die Perspektive aufgetan, zeitnah nach Köln zu reisen. Zwei Tage später, 19. August, da beginnt in Köln der Weltjugendtag. Das ist so eine große kirchliche Veranstaltung gewesen.
Okay, verstehe. Ja, ich habe mich kurzfristig gefragt, wie du jetzt von Berlin nach Siegen kommst. Oder wollte er vielleicht den Spandauer Bär fotografieren oder was?
Nein, wir sind in Köln. Nicht in Siegen, aber in Köln.
Okay.
Wir hatten uns ja auf NRW festgeschossen. Das geht also gerade noch so für uns klar. Der Weltjugendtag, damals eine riesige Veranstaltung, hat super viele Menschen nach Köln gelockt. Ich bin lustigerweise an diesem Tag selber nach Köln gefahren mit einem Zug. Ich habe versucht, mit einem Freund aus Siegen nach Barcelona zu trampen. Wir sind aber nur bis in die Schweiz gekommen, waren dann in der Schweiz ein bisschen dann am Bodensee letztlich unterwegs und sind dann von Stuttgart aus mit dem Zug zurück nach Siegen gefahren, beziehungsweise nach Köln. Und da war gerade der Weltjugendtag und der Zug war voll. Der war unheimlich voll mit jungen Menschen, die halt alle dem christlichen Glauben wegen dann nach Köln geströmt sind und die uns auch in Gespräche und Diskussionen verwickelt haben. Und das war interessant, weil einfach super viele Menschen, man hat einfach gemerkt, welche Kraft die Religion auch hatte, ne? Gerade auch bei so jungen Menschen, die dann da einfach aus aller Welt auch gekommen sind, um nach Köln eben zu strömen.
Ja, ziemlich spannend. Da hast du ja eine sehr aktive Erinnerung an das Ganze gekoppelt, eben an diesen Versuch, nach Barcelona zu gelangen. Und ich erinnere mich auch noch an diese Zeit ganz gut, dass du das irgendwie vorhattest, aber das ist dann, also ich weiß gar nicht, wie lange du unterwegs warst. Du warst eine Weile unterwegs und dann kamst du auch wieder zurück und ich glaube, es war dann okay für dich, ne?
Ja, das war eine absolute Schnapsidee. Meine damalige Partnerin, die war in Barcelona für längere Zeit und ich saß mit einigen Freunden im Weidenauer Casablanca zusammen, so eine Kultkneipe in unserer Stadt Siegen und habe dann gesagt, dass ich Sehnsucht habe und dass, wenn ich es könnte, wenn jemand mitkommen würde, ich am nächsten Tag direkt lostrampen würde, um nach Barcelona zu kommen. Und einer der Jungs, die mit waren, Lukas, wenn du zuhörst, viele Grüße, hat einfach gesagt, ja, ich komme mit. Und dann sind wir halt am nächsten Tag quasi gestartet, so ohne großen Plan.
Das ist so lustig, ne? Das ist A, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee und B, wie lustig frei man zu dieser Zeit noch war, dass man sowas einfach machen konnte, ist auch verrückt.
Ja, übertrieben, auf jeden Fall übertrieben, ja. Am Weltjugendtag wird auch der Papst erwartet. Also es ist wirklich von einer großen, großen Anziehungskraft eben für die katholisch Gläubigen. Und so erklärt sich das wahrscheinlich auch, dass Nikolaus dahin reist, weil er einfach davon ausgehen kann, dass da sehr, sehr hochrangige Kirchenmitglieder zusammenkommen werden und er vielleicht da irgendwie die Chance hat auf geile Fotos oder auch einfach nur vielleicht die Atmosphäre einfangen. Das kann ja auch schon was sein, ne?
Bestimmt sogar, ja.
Er hat auch mehrere Telefonate, die er dann immer wieder führt im Beisein von Bekannten. Da versucht er dann irgendwelche Termine klarzumachen. Er hat das Glück, dass er im Apartment einer Freundin wohnen kann, die in dieser Zeit nicht in Köln ist. Die ist geschäftlich unterwegs, denn die Stadt ist natürlich von vorne bis hinten ausgebucht. Da hätte er wahrscheinlich nichts mehr gefunden. Und tatsächlich ergibt eines seiner Telefonate dann eine erfolgreiche Buchung, einen erfolgreichen Termin. Also er ist immer mit seiner Freundin in Berlin in Kontakt per SMS und per Telefonate. Deswegen wissen wir, was in Köln so passiert. Es wendet sich jemand an ihn, der für die katholische Kirche arbeitet und der ihn um eine Fotostrecke für den Kardinal Karl Lehmann bittet. Das ist quasi einer der wichtigsten Männer der deutschen katholischen Kirche, einer der einflussreichsten Männer der katholischen Kirche zu dem Zeitpunkt.
Ja, kurze Frage nochmal. Du hast gerade gesagt, dass er immer mit seiner Freundin unterwegs war, also seine Lebensgefährtin kommuniziert.
Kommuniziert.
Und die war wo so lange? In
Die
Berlin.
war in Berlin,
Er
ja.
ist auch, also auch Berliner ursprünglich.
Der ist Berliner, ja.
Okay, alles
Ja.
klar.
Genau. Er freut sich über diese Chance, für Kardinal Lehmann Fotos zu machen. Es wird eine Gage von 500 € ausgemacht. Das ist für ihn gutes Geld für so eine spontane kurze Session. Denn wie gesagt, er ist durchaus finanziell im Zugzwang. Am 20. August, dem ausgemachten Tag, da wartet er vergeblich auf den Kardinal bzw. auf dessen Mitarbeiter. Die haben sich an einem Hotel verabredet. Niemand erscheint.
Ja.
Er verlässt dann irgendwann relativ ungehalten diesen Treffpunkt und zwar unverrichteter Dinge. Da, kein Kardinal Lehmann, kein Geld. Später in den Ermittlungen wird sich herausstellen, dass niemand aus Kardinal Lehmanns Stab diesen Termin gemacht hat. Also das war niemals geplant. Das war quasi schon ein erster Versuch, Nikolaus G. in eine Falle zu locken.
Ui, okay.
Der hat gar nicht viel Zeit, sich zu ärgern über diesen geplatzten Termin, denn schon kommt ein neuer Anruf rein, ein neuer kurzfristiger Termin. Willi Weber ist in Köln. Willi Weber ist ein ehemaliger Rennfahrer, da auch relativ erfolgreich, aber das macht ihn gar nicht so interessant. Er ist damals der Manager von Michael und Ralf Schumacher. Das macht ihn natürlich super interessant,
Oh ja.
denn über den könnte man auf jeden Fall ein cooles Porträt anfertigen und eventuell könnte der wiederum die Türen öffnen zu eben den Schumacher-Brüdern, ne?
Ja, das wäre natürlich ein ganz, ganz dicker Fisch für ihn, ne?
Der fragt an, oder beziehungsweise dessen Mitarbeiter fragt an, ob Nikolaus am gleichen Tag noch Zeit hat, also ganz, ganz kurzfristig. Und man verabredet sich für 20 Uhr im Hyatt in Köln. Das ist da auf der anderen Rheinseite am Hauptbahnhof, ja, in der Nähe, also in Deutz, aber andere Rheinseite.
Ja.
Ja, natürlich sagt er zu. Er erscheint gegen 7:45 am Hyatt. An der Rezeption fragt er nach dem Mitarbeiter, der diesen Termin gemacht hat, einem Herrn Lars Rodenstock. Und der Mitarbeiter kennt Herrn Rodenstock, der hat kurz vorher erst eingecheckt, so eine halbe Stunde zuvor. Und der weiß daher noch, um wen es geht, in welchem Zimmer der eingecheckt ist. Aber er teilt Nikolaus mit, dass ja, dieser Herr Rodenstock, der ist gerade erst gekommen, der hat eine längere Anfahrt hinter sich, der hat darum gebeten, sich noch frisch zu machen und man soll Nikolaus jetzt bitten, in der Lobby noch kurz zu warten und so gegen 8 Uhr hochzukommen.
Okay, das heißt aber auch, dass das Hotel darüber informiert wurde, dass dort gleich ein Fotograf kommen wird. Ja, Nikolaus ist jetzt nicht unangekündigt da, sie wissen, wer dort vor ihm steht und sie wissen, dass es da irgendwie ein Appointment gibt.
Dass es irgendein Appointment irgendeiner Art gibt, was da genau geplant ist, wissen die wahrscheinlich nicht, aber die wissen, der Herr Rodenstock, der ist gerade eben gekommen, der macht sich frisch, der erwartet jemanden, die Person soll 20 Uhr hochkommen.
Okay.
Ja, Nikolaus wartet in der Lobby, kontaktiert von da aus noch seine Freundin und schreibt ihr, dass dieser Termin, diese ganze Geschichte so ein bisschen skurril ist, seiner Meinung nach. Also er findet das alles ein bisschen komisch, wie das so läuft, aber er will sich nicht beschweren. Und er sagt jetzt, dass er sich so gegen 0 Uhr melden wird. Also er geht so von guten 4 Stunden aus, die er dann verschiedene Fotos machen wird, vielleicht sogar ja vor verschiedenen Hintergründen, verschiedene Motive. Ja, stellt ihr also in Aussicht, sich so gegen Mitternacht bei ihr zu melden. Das wird aber nicht passieren. Das ist die letzte Nachricht, die Nikolaus jemals verschicken wird.
Ist ja schon eine recht späte Uhrzeit. Also ich kann mir nur wirklich gar nicht so richtig vorstellen, dass das eine übliche Uhrzeit ist für Fotos, für professionelle Fotoshootings. Also ich sag mal, jemand, der wirklich sehr viel reist, irgendwie ein Geschäftsmann oder halt irgendwie ein Prominenter, der wird wahrscheinlich die Zeitfenster vorgeben und die Fotografen müssen sich dem fügen. Dann gibt es eben sehr begrenzte Slots, soweit komme ich noch irgendwie mit. Nur ist aber jetzt hier Willi Weber auch nur ein Manager und Berater. Also, was für Fotos sollten um diese Uhrzeit geschossen werden von ihm, die jetzt
Ja,
so
keine
wichtig sind?
Ahnung.
Das ist so, weißt du, diese gesamte Auftragssituation finde ich irgendwie ein bisschen skurril.
Vielleicht sagt er auch deswegen oder vielleicht kommuniziert er deswegen auch seiner Freundin, dass er die ganze Sache so ein bisschen komisch findet, weil das einfach so Abläufe sind, die er so nicht kennt, ne?
Ja, genau. Also, weißt du, das ist jetzt irgendwie kein US-Star, der irgendwie so, weiß ich nicht, so voll abgefahrene Zeiten hat und irgendwie zum Konzert muss und zwischendurch noch 2 Stunden und er muss halt rennen, und damit er diesen Auftrag bekommen kann, weil es irgendwie super für sein Portfolio ist. So ist scheinbar hier die Ausgangssituation einfach nicht.
Nee, ist sie nicht, aber natürlich wird auch Willi Weber ein super viel beschäftigter Mann gewesen sein zu diesem Zeitpunkt, ne? Also wie gesagt, zwei der prominentesten Formel-1-Fahrer der damaligen Zeit gemanagt. Michael Schumacher, kann man drüber diskutieren, vielleicht der prominenteste aller Zeiten.
Ja, stimmt.
Und ja, also da wird dessen Tag auch sehr, sehr voll gewesen sein, und vielleicht hat sich Nikolaus da jetzt einfach nicht viel bei gedacht.
Ja.
8:05 packt er seine Fotoausrüstung auf so einen Gepäckwagen und schiebt ihn in den Aufzug und macht sich auf den Weg zum Zimmer 715. Am nächsten Morgen, dem 21. August, betritt eine Reinigungskraft das Zimmer 715. Das Licht brennt, das Radio läuft relativ laut, und als sie das Zimmer an sich betrifft, da fällt ihr Blick auf einen Anblick, den sie vermutlich nicht vergessen wird. Nikolaus liegt in der Mitte des Zimmers und ist ja von einer riesigen Blutlache umgeben.
Also immer dann, wenn wir über Hotelzimmer sprechen und Zimmernummern, fange ich natürlich direkt verschwörungstheoretisch an zu rechnen, dies, das, ne? Und wie soll es auch anders sein? Die Quersumme von 715 ist 13.
Ja, wer weiß, ob das hier eine Rolle spielt. Ich halte dich mal im Dunkeln.
Okay.
Ich glaube tatsächlich, dass 13 für die Statistik eine Rolle spielt, die ich am Anfang angekündigt habe. Also insofern
ach, interessant. Ja. Ja, gut, klar, wenn du die 31 tauschst, dann hast du dann 13, ne? Zack.
Nein, für die eigentliche Statistik, die
ach so,
eigentlich
wichtig ist. Jetzt heute, okay. Ja. Ich bin gespannt.
Ja, da liegt also Nikolaus im Zimmer, umgeben von einer Blutlache. Es ist relativ schnell klar, dass da nichts zu machen ist. Sie verständigt die Hotelführung und auch ein Notarztwagen wird gerufen. Aber da kommt jede Hilfe zu spät. Es ist relativ schnell klar, dass er durch massive, stumpfe Gewalteinwirkungen gestorben ist. Also mehrere Zähne wurden ihm ausgeschlagen. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass er circa 20 Mal mit einem Baseballschläger geschlagen wurde. Wahrscheinlich auch noch irgendwie am Boden liegend getreten, aber diese Knüppelschläge, die sind auf jeden Fall das, was ihn umgebracht hat. Also Schädelbasisbruch, diverse innere Blutungen und Tod.
Übel. Wie kann es denn sein, dass niemand was davon gehört hat? Ich denke mal,
Radio läuft sehr laut.
Ja, okay.
Das werden die Täter wohl zu Tarnungszwecken getan haben.
Aber selbst das, finde ich, ist auch immer, je nachdem, was du da im Radio hörst, gerade um die Uhrzeit auch wieder. Also dann hast du ja entweder diese Lärmbelästigung, dass die zimmerangrenzenden Nachbarn sozusagen vielleicht die Rezeption informieren würden, so nach dem Motto, hey, der Nachbar ist zu laut, bitte vorbeigehen und darum bitten, dass sie leiser drehen. Oder auf der anderen Seite sind halt diese Sounds eines Radios doch ganz andere als solche Schlaggeräusche.
Ja, scheinbar ist das nicht passiert, dass sich jemand über diese laute Musik beschwert hat. Die Schlaggeräusche, gut, ich glaube, das Schlaggeräusch an sich, das kannst du ja vielleicht mal nachmachen, wenn du mal die Möglichkeit hast, holst dir so einen Sack Blumenerde und schlägst mal mit einem Knüppel drauf und lässt Musik nebenbei laufen und guckst mal, ob jemand im Nachbarstockwerk das hört, ne? Also das hörst du ja in der Regel primär dadurch, dass dann da ja vielleicht ein Streit ausbricht, vielleicht auch irgendwie ein Kampf ausbricht, und das ist hier eben nicht passiert. Man kann relativ schnell feststellen, dass die Täter, denn man merkt relativ schnell, es waren zwei, ihn angegriffen haben, unmittelbar nachdem er das Zimmer betreten hat. Also der hat mit nichts gerechnet, der ist wahrscheinlich direkt auf den Kopf geschlagen worden und ins Zimmer gezerrt und dann am Boden liegend totgeschlagen. Der hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen.
Wie schrecklich. Wurde denn sein Fotoequipment geklaut oder war das noch dort?
So sieht man nämlich, dass es wahrscheinlich kein Raubmord gewesen ist. Sein Fotoequipment war komplett unangetastet, und du hast Ahnung von der Materie. Jemand, der jetzt ein professioneller Fotograf ist, der hat da durchaus einige Werte dabei, ne? Das ist schon Kohle.
Das sind ein paar tausend Euro auf jeden Fall.
Das Einzige, was fehlt, ist Nikolaus' Handy, aber sonst ist alles da. Seine Geldbörse, sein Geld, also das Bargeld, das er besitzt, seine Ausrüstung eben, nur das Handy fehlt. Also Raubmord schließt die Polizei sofort aus.
Okay.
Die sind natürlich relativ glücklich über den Tatort, in Anführungsstrichen, denn Hotels, gerade auch so bessere Hotels wie das Hyatt, die haben Videoüberwachung in der Lobby. Da ist also die Chance relativ hoch, dass man da den oder die Täter auf Band hat. Man hat auf jeden Fall Filmmaterial von diesem Herrn Lars Rodenstock, der in dem Zimmer gewohnt hat. Man hat allerdings sonst nichts von ihm. Der hat das Zimmer telefonisch angemietet vorher. Der konnte nicht den Informationsbogen des Hotels ausfüllen, weil er offensichtlich eine Handverletzung hatte. Das musste also einer der Hotelangestellten für ihn machen. Du hast also keine Schriftprobe gehabt von ihm. Es wurde leider kein Ausweis kontrolliert oder hinterlegt. Und er hat das Hotel direkt bar bezahlt, weil er gesagt hat zu dem Angestellten an der Theke am Schalter, dass seine Frau noch circa 2, 3 Stunden braucht, bis sie nachkommt. Und die hat Kreditkarten und dergleichen dabei. Also er kann leider nur bar bezahlen.
Okay, puh, also es ist natürlich ganz schön durchgeplant, das Ganze, würde ich mal sagen. Jetzt sind Barzahlungen vor 20 Jahren auch eher üblich gewesen als heute. Ja, gut, Kreditkartenzahlungen gab es damals auch, besonders Leute, die viel reisten, haben das natürlich sehr stark genutzt. Dann ist noch meine zweite Frage, wie dort eine zweite Person reinkommen konnte.
Ja, also der Hotelangestellte erinnert sich, dass es da noch jemanden zweiten gab, der später das Hotel betreten hat, der offensichtlich zielstrebig zum Aufzug gegangen ist und irgendwie also wusste, wohin er fährt, da der nicht irgendwelchen anderen Gästen zugeordnet werden konnte und eben kurz nach diesem Herrn Rotenstock kam, ist man davon ausgegangen, dass das der zweite Täter war, denn das Spurenbild im Hotelzimmer hat ganz klar ergeben, dass es zwei Angreifer gewesen sein müssen. Und das war quasi der einzige, der noch gepasst hat.
Gibt es denn von diesem Mann Videoaufnahmen? Oder von beiden
Es
gibt es?
gibt von beiden Videoaufnahmen, allerdings wissen beide scheinbar, dass es da Videokameras gibt. Die haben beide so Baseballkappen auf und beide tragen die so tief ins Gesicht gezogen, dass man ihre Gesichter nicht sehen kann. Man kann quasi nur deren Körper sehen, deren Gangbild, das allerdings auch ganz normal ist. Es gibt keine auffälligen Tätowierungen, keine Humpeln, keine extravagante Kleidung oder so. Es gibt einfach nur diese beiden Herrschaften und der eine, der vermeintliche Herr Rodenstock, trägt eine Golftasche. Da werden wohl die Baseballschläger drin gewesen sein. Und das war's. Das Hotelzimmer ist komplett gereinigt worden. Da hat jemand scheinbar auch wirklich gute Arbeit geleistet, beziehungsweise ist im Vorfeld schon vermeidet, Spuren zu legen und die Spuren, die vielleicht gelegt wurden, dann auch gut beseitigt. Also die Polizei, die sieht das als durchaus professionelle Arbeit und die geht auch davon aus, dass wer auch immer das war, das nicht zum ersten Mal gemacht hat.
Also nochmal für mich, es gibt das Einzige an irgendwelchen Hinweisen sind sozusagen die Blutspuren, diese Blutlache, in der Nikolaus lag. Und ansonsten findet man nichts, keine Fingerabdrücke, nichts. Also die werden ja so kurz auch im Zimmer gewesen sein, dass sie jetzt nicht groß was hinterlassen haben. Die werden vielleicht diese komische Golftasche irgendwo abgelegt haben, aber sich selbst nicht irgendwo breit gemacht haben, schon gar nicht erst geduscht
Genau.
haben oder sowas. Aber trotzdem frage ich mich, gibt es denn nicht auch von der Abreise irgendwelche Aufnahmen? Kann man nicht das ungefähr verorten, also zeitlich verorten, wann sie dann das Hotel wieder verlassen haben?
Kann man sehr genau sogar. Also dieser vermeintliche Herr Rotenstock, der ist gegen 7:30 gekommen. Der mögliche Komplize so 10 Minuten später, dann ist ja Nikolaus auch angekommen um 15:15, ist dann gegen 8 Uhr hoch ins Hotelzimmer gegangen. Da muss dann der Angriff direkt erfolgt sein, als er um 8 Uhr das Hotelzimmer betreten hat. Der erste Täter hat das Hotel bereits um 7:50 wieder verlassen, der zweite um 7:11. Also die sind dann sofort wieder aus dem Hotel raus, auch mit der Golftasche. Also diese ganze Aktion, der Überfall, diese massive Gewalt auf Nikolaus und auch das Beseitigen von Spuren hat ungefähr 10 Minuten gedauert.
Eine total seltsame Geschichte, denn das klingt ja so, als ob das irgendwelche Auftragskiller gewesen seien. Aber dann frage ich mich natürlich, was kann denn so ein einfacher Fotograf Schlimmes angerichtet haben, dass dort so zwei Typen hinter ihm her sind?
Ja, das fragt sich die Polizei natürlich auch, denn die geht auch von der Auftragsarbeit aus. Die sagen auch, okay, das hat extrem professionelle Züge. Und wie gesagt, die gehen davon aus, dass das niemand war, der jetzt zum ersten Mal so einen Mord begangen hat, weil das eben einfach so komplett durchgeplant war, so schnell ging und auch, ja, vor dem Hotel keine An- und Abreise irgendwie dokumentiert wurde, kein Auto, mit dem die gekommen sind oder so. Also alles so. Die haben sich quasi einfach aufgelöst. Die waren auf einmal da und auf einmal wieder weg, ne? Das ist so
Komplett
komplett,
seltsam.
ja.
Also so irgendwie geheimdienstmäßig oder so. Aber wie gesagt, er ist ein Fotograf gewesen. So, weiß ja nicht, ob er ein
Ja,
Doppelleben hatte.
Doppelleben hatte er keins, aber er hat wohl relativ aufwendige Recherchen im Bereich der Kunstmafia und Kunstfälschermafia betrieben. Und das ist natürlich jetzt so ein Ansatzpunkt für die Polizei. Also da denkt man jetzt, okay, das ist eventuell Milieu, in das er sich da begeben hat, wo man nicht will, dass darüber berichtet wird, wo auch viel Geld dahinter steckt, wo vieles im Geheimen eben abläuft und wo möglicherweise ja dann auch die Skrupellosigkeit vorhanden ist, zu sagen, okay, jemand, der unsere Praktiken aufdeckt, den schaffen wir genauso auf dem Weg. Also das scheint jetzt so eine relativ vielversprechende Spur zu sein. Zumindest stürzen sich die deutschen Boulevardmedien ziemlich stark darauf, inwieweit das jetzt von der Polizei wirklich als vielversprechende Spur verfolgt wurde, weiß ich nicht.
Aber dennoch ist es doch ein recht großer Zufall, dass er genau an diesem Tag zweimal so seltsame Aufträge hatte. Ja, also ne, das erste halt mit Kardinal Karl Lehmann und hinterher mit Willi Weber zwei eher prominente Aufträge für einen upcoming Fotografen, der jetzt noch nicht so die Bekanntschaften hatte, dass er sagen konnte, okay, ich habe eher zu viele Buchungen, sondern er musste quasi auch so ein bisschen annehmen, was geht, ist ja auch eher durch Zufall nach Köln gereist. Und denkst du denn, dass vielleicht dieser erste Auftrag auch bereits mit diesen beiden zu tun haben könnte?
Ja, das wird sich später herausstellen, dass der erste Auftrag tatsächlich schon der erste Versuch war, ihn in die Falle zu locken, dass allerdings einer der beiden Täter nicht rechtzeitig vor Ort sein konnte. Dessen Anreise hat etwas länger gedauert, die mussten dann auch in Köln sich noch treffen, mussten dann auch in einem Kaufhaus in Köln noch die Klamotten und auch die Baseballkappen kaufen, die sie getragen haben. Also die haben auch noch nicht mal ihre eigenen Kleider getragen, aus Angst daran identifiziert zu werden, sondern haben so quasi einmal Klamotten besorgt. Und weil durch die verspätete Ankunft in Köln das alles etwas zu lange gedauert hat, musste dieser Kardinal-Lehmann-Termin platzen. Das war die erste Falle und man musste kurzfristig die Willi-Weber-Thematik dann eröffnen quasi.
Das ist doch wirklich verrückt. Okay, also hängt es zusammen. Dann ist es kein Zufall sozusagen, dass Kardinal Lehmann nicht stattgefunden hat, sondern viel eher war das sozusagen eine große Intrige. Und wie geht's denn jetzt hier weiter?
Es ist tatsächlich auch so, dass die Leute tatsächlich im Vorfeld wohl auch in Erfahrung gebracht haben, dass er eben nach Köln fahren wird, dass er da diesen Weltjugendtag nutzen wird, um da ja spontane Meetings zu starten, spontane Motivsuche zu starten und das auch speziell oder bewusst von den beiden Tätern eben dieses Umfeld und dieses Wochenende dann gesucht oder genutzt wurde für den Mord, weil man einfach wusste, er ist verfügbar, er ist offen für spontane Termine, also er ist arglos auch und wird auch zu irgendwelchen Treffpunkten zu locken sein. Und die Stadt ist so abartig voll, dass du in der Masse einfach auch untergehst, ne? Dass du da einfach nur ein Gesicht von vielen bist.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dieser Zeitpunkt ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was du weiter zu erzählen hast. Ich komme hier so gar nicht klar mit dem Fall.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du eine Tendenz hast, aber es ist natürlich auch schwierig anhand der Informationen, die ich dir gebe, da kann man so keine richtige Tendenz,
Nee, also,
erfassen.
nee, genau. Also, was für eine Tendenz soll ich haben, ne? Also, du hast das mit dem Kunstraub gerade erklärt. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es noch, also, nicht so die große Verschwörung ist, sondern viel eher irgendwie so ein Eifersuchtsthema darstellt, ne?
Ja,
Dass
du
natürlich
hast.
seine Freundin in Berlin vielleicht einen Ex-Freund hatte, der irgendwie mit ihm ein Hühnchen rupfen wollte oder irgendwie so eine Geschichte.
Du hast den Nagel eigentlich ziemlich genau auf den Kopf getroffen, ja. Also
Okay.
es ist eine total banale Geschichte und auch wieder einer dieser Fälle, der uns zeigt, wie banal das Böse manchmal ist und für was für unglaubliche Scheißmotive teilweise gemordet wird. Und in diesem Fall ja auch wirklich grausam gemordet wird.
Wie alt war Nikolaus nochmal?
Anfang 30.
Okay. Und die
Ja.
beiden Täter?
Auch. Also das weiß man natürlich noch nicht, das weiß man erst später.
Ja, wie ging es denn dann jetzt weiter?
Ja, also diese Spur in der Kunst-Mafia-Szene, die läuft ins Leere. Das scheint irgendwie, ja, da kann man keinen richtigen Ansatzpunkt finden. In seinem Privatleben kann man auch keinen richtigen Ansatzpunkt finden. Er hatte keine Feinde, das war ein netter junger Mann, der hatte eine Beziehung, das war alles nichts Spektakuläres, nichts, wo der sich hätte Feinde machen können. Im Dezember 2005 zieht man dann den Joker, Aktenzeichen XY, allerdings leider ohne wertvolle Hinweise. Und so muss die Polizei also wirklich akribisch weiterhin das Leben von Nikolaus auf links ziehen und wirklich quasi jeder Möglichkeit nachgehen. Und so landet man irgendwann beim Durchsehen seiner Kontakte bei Monika K. Monika K. ist eine seit Ewigkeiten verflossene Ex-Freundin von Nikolaus, also Ex-Freundin oder Ex-Liebschaft, wird mal so beschrieben. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass die super, super lange zusammen waren, aber auf jeden Fall bestand da irgendeine Form von romantischer Verbindung zwischen den beiden, aber die ist auch schon Ewigkeiten her. Sie ist eine, ja, nicht sonderlich erfolgreiche Schauspielerin, die ab und zu mal in kleineren TV-Produktionen zu sehen war, aber primär so versucht, mit Bühnenarbeit irgendwie über Wasser zu bleiben. Und Nikolaus hat öfter mal Setcards für sie fotografiert. Also dieses Techtelmechtel, diese Liebschaft, diese Beziehung, was auch immer es war, ist lange vorbei. Aber der Kontakt hat immer so sporadisch gehalten. Die sind im Guten auseinandergegangen. Und er hat immer wieder mal Fotos für sie gemacht, die sie dann für irgendwelche Setcards benutzt hat.
Verstehe.
Sie selber wird natürlich dann durchleuchtet, gerät aber gar nicht so ins Fadenkreuz der Ermittler, doch relativ schnell, da kommt man auf ihren Verlobten zu diesem Zeitpunkt, Daniel C. Daniel C. ist 29 und der sitzt gerade schon im Gefängnis. Also zu diesem Zeitpunkt, wo er ins mögliche Raster der Polizei fällt, da ist er schon im Gefängnis, denn er hat bei eBay in großem Stil Betrug betrieben. Der hat da quasi Konzertkarten verkauft für Bon Jovi, für andere große Künstler, die er nicht hatte, hat sich das Geld überweisen lassen und dann quasi die möglichen Käufer geghostet und hat so 160.000 Euro quasi erbeutet.
Wow, also hat das ziemlich lange auch durchgezogen.
Ziemlich lange, ziemlich erfolgreich, bis man ihm auf die Schliche kam. Als man ihm auf die Schliche kam, hatte er dann auch eine geladene Pistole bei sich. Also nochmal ein Grund für irgendwie auch direkt Haft, weil ja, bewaffnet und es besteht massive Fluchtgefahr, denn der war schon lange auf der Flucht, der wurde schon länger von der Polizei gesucht und hatte so ein Netz an Decknamen, die er immer wieder genutzt hat, und falschen Identitäten, die man jetzt aufdeckt.
Verrückt. Und er war auch Berliner? Also war der quasi, wurde er in Berlin hauptsächlich gesucht?
Er kam aus Stuttgart.
Aus Stuttgart, okay. Süddeutschland. Ah, okay. Und Monika K. lebte aber auch in Berlin.
Ja, genau. Ja. Daniel C. ist seit 2002 quasi auf der Flucht. Der saß vorher im Gefängnis. 2002 ist er ausgebrochen und hat es dann eben geschafft, in dieser Zeit bis 2005, bis er dann wegen der Konzertkarten inhaftiert wurde, um mit falschen Identitäten quasi auf der Flucht zu sein. Und dabei hat er eben Monika K. kennengelernt und sich mit ihr verlobt.
Sehr abgefahren. Das ist ja
Ja,
echt ein sehr abgefahrener Lebensstil.
auf
Also
jeden
will
Fall,
man nicht haben, ne?
er hat sich gerne die Namen von irgendwelchen alten, altgedienten Politikern gegeben. Also, ich weiß nicht, ob du die Jack Reacher-Bücherreihe kennst, die liebe ich ja. Und der checkt auch immer unter irgendwelchen falschen Identitäten irgendwo ein. Der benutzt dann immer so Baseballspieler aus den 30er Jahren, weil die halt keine Sau kennt. Und unser Lars Rodenstock in Anführungsstrichen, der hat dann eben auch gerne auf irgendwelche alten, altgedienten Politiker zurückgegriffen.
Ja, ich fand es auch schon relativ kreativ, jetzt diese zwei Promis heranzuziehen, ne? Du musst ja auch erstmal wissen, wen du da irgendwie nimmst. Also es wäre ja deutlich unglaubwürdiger gewesen, wenn er jetzt irgendwie ein Fotoshooting für die Schumis direkt angefragt hätte. Stattdessen nimmt er den Manager. Ja, oder er
Ja.
nimmt den Kardinal, wo er auch weiß, okay, da sind vielleicht auch die Wege durch die katholische Kirche irgendwie schwieriger, bis das mal rauskommt oder so, ne? Also es ist nicht so, das ist nicht so die A-Promi-Welt, will ich jetzt mal sagen, die er da jetzt irgendwie so genommen hat, um den Nikolaus heranzulocken.
Ja, und gerade natürlich Kardinal Lehmann, das ist natürlich auch ein total realistisches und glaubwürdiges Szenario, auch im Rahmen des Kirchentages, ne?
Richtig,
Das
genau, das
kommt noch
passt super
dazu.
gut rein, genau. Und wer ist
Ja.
sein Kollege, der ihm dabei hilft?
Ja, erstmal stellt die Polizei fest, dass tatsächlich von seiner Telefonnummer, von einem seiner Handys aus diese Termine gemacht wurden. Also er kann sich da jetzt quasi nicht mehr rausreden. Er passt auch zu dem, was man auf den Videoaufnahmen sehen kann. Und er wird auch vom Hotelangestellten dann auch identifiziert. Als zweiten Täter, als Mittäter nennt er einen albanischen Staatsbürger namens Agron B. Der hat zu dem damaligen Zeitpunkt in einem Fitnessstudio in Stuttgart gearbeitet. Da haben die beiden sich auch kennengelernt. Da ist dieser Agron B. auch Karate-Trainer. Der allerdings streitet jegliche Tatbeteiligung ab. Der wird auch wirklich nur durch die Aussage von Daniel C. quasi damit in Verbindung gebracht.
Das heißt, dass, ja.
Der kann auch nicht identifiziert werden als einwandfrei, als Mittäter. Der wird freigesprochen. Also den Mittäter wird man niemals erwischen.
Okay, ja, das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen, ob man das jetzt irgendwie anhand der Videoaufnahmen wirklich auch bestätigen konnte.
Nee, leider nicht. Es stellt sich heraus, dass Daniel C. schon lange versucht hat, schon monatelang unter verschiedenen Vorwänden auch in Berlin irgendwelche Termine, Fototermine mit Nikolaus zu machen, um eben eine Falle zu stellen. Jetzt hat es dann halt eben an diesem Tag in Köln funktioniert.
Nochmal für mein Verständnis. Also Daniel C. war mit Monika K. irgendwie ein Paar und
Ja.
Nikolaus hatte mit ihr so eine kleine Liebelei und das aber vor ihrer gemeinsamen Zeit oder
Lange
währenddessen?
vorher, lange
Lange
vorher.
davor.
Jahre vorher.
Ui.
Aber offensichtlich hat Daniel C. einfach diesen Gedanken nicht ertragen, dass seine Verlobte irgendwann mal mit einem anderen Mann intim war. Also, und wie gesagt, es bestand da noch eine gewisse Form von Kontakt, auch freundlicher Kontakt, ja, aber nicht mehr romantischer Natur. Und vielleicht hat Monika K. auch öfter mal irgendwie sehr positiv von Nikolaus gesprochen, das weiß man nicht. Und vielleicht hervorgehoben, was das für ein toller Typ ist, was das für ein, weiß ich nicht, guter Mensch ist, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, Daniel C. war eifersüchtig ohne Ende auf diesen Jahre zuvor mal irgendwann abgelegten Liebhaber. Vor Gericht streitet er das natürlich ab. Vor Gericht ist ihm ganz, ganz wichtig, darauf zu verweisen, dass es niemals irgendeine Form von Beziehung zwischen Monika und Nikolaus gab. Das stimmt aber nicht. Also das wird von ihr bestätigt, das wird von seinem Umfeld bestätigt, aber er kann auch offensichtlich diesen Gedanken nicht ertragen und will vor Gericht dafür sorgen, dass da eine andere Begründung irgendwie in den Vordergrund kommt, dass noch nicht mal daran gedacht wird, dass seine Partnerin mal eine andere Beziehung haben konnte, quasi.
Dann war es ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist doch total verrückt.
Ja,
Und hat er
das heißt sehr,
denn.
sehr wichtig. Der ist halt vollkommen krank, dieser Mensch, ne?
Ja. Also, wenn das so sehr, das meinte ich ja eben damit, ja, so wichtig für ihn war, dass er es sogar vor Gericht nochmal betont, also quasi anders darstellt, als es wirklich war, dann drückt das, denke ich, schon alles aus. Hat er die Tat denn gestanden?
Ja, er sagt vor Gericht, dass es natürlich ganz, ganz andere Gründe hatte. Er ist auf Nikolaus zugegangen, weil er den so als Fotoprofi, als Medienprofi quasi abgespeichert hatte. Und er wusste, dass es von Monika aus irgendeiner dunklen Periode in ihrem Leben Nacktfotos gab. Also die hatte nicht Nikolaus angefertigt, die hatte irgendein anderer windiger Fotograf gemacht, als Monika wirklich dringend Geld brauchte.
Ja.
Und die waren wohl auch online aufzufinden, wenn man wusste, wo man suchen muss. Und Daniel, eben eifersüchtiger, extrem besitzergreifender Mensch, von der Polizei oder von den Richtern auch als sehr intelligent und komplett skrupellos und emotionslos beschrieben, abgesehen von dieser Eifersucht und diesem, die aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf große Liebe-Emotionen, sondern eher darauf basierte, dass andere Leute seinen Besitz nackt sehen können, weißt du?
Ja,
Also,
ja, ja, ja. Das ist kaum zu glauben.
Ja. Und er sagt auf jeden Fall aus, dass er auf Nikolaus zugegangen ist und dem 5000 Euro gegeben hat dafür, dass der sich darum kümmert, dass diese Fotos offline genommen werden.
Also hat er geglaubt, dass die Fotos von ihm waren?
Nein, nein, aber dass er zumindest eine Möglichkeit hat, die offline zu nehmen.
Weil er auch Fotograf
Keine
ist.
Ahnung, weil er Medienprofi ist. Das soll allerdings nie passiert sein und daraufhin wollte er dann Nikolaus wegen der nicht erbrachten Leistung eine Abreibung verpassen, die dann etwas eskaliert ist. Aber das Gericht glaubt dieser Ausführung nicht. Und eben auch dadurch, dass er immer wieder lügt, was diese Beziehung seiner Verlobten und Nikolaus angeht und man eben nachweisen kann, die hatten mal irgendwann eine Beziehung und er auch als durchaus extrem eifersüchtig dann geschildert wird von Leuten, die ihn kennen, ist dann für das Gericht einfach klar, dass diese Eifersucht einfach sein Mordmotiv war und das ja, eventuell das auch der Anfang einer Serie gewesen wäre, weil Monika ja auch noch andere Ex-Partner hatte, ne?
Ja, das dachte ich mir eben gerade auch, ja. Also möglicherweise war es ja nicht nur Nikolaus, was ja auch total normal ist. Und was für eine Strafe hat er denn jetzt bekommen?
Ja, lebenslange Haft natürlich. Ja. Da gibt es natürlich keine zwei Meinungen, keine anderen Optionen. Also es ist ja so. Da sind ja so viele Mordmerkmale erfüllt. Und wie gesagt, er war nicht sonderlich einsichtig. Er hat auch das Motiv verschleiert. Er hat wohl jetzt auch keine große Reue gezeigt. Das ist einfach auch eine absolut krasse Tat, ne? Also, so von Eifersucht zerfressen zu sein, dass du nicht ertragen kannst, dass deine Partnerin einfach eine Geschichte hat. Ja, wenn du einen erwachsenen Menschen kennenlernst, dann ist klar, dass der einfach eine Geschichte auch mit sich rumträgt. Und die akzeptierst du oder du lässt es sein. Und wenn du es halt nicht kannst, dann geht diese Beziehung halt nicht ein.
Ja, genau. Also es ist ja offensichtlich, dass er hochkriminell war. Er war ja gerade auf der Flucht, hatte eine kriminelle Vergangenheit, hat während er auf der Flucht war, weitere Verbrechen begangen, um damit irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen, also indem er eben eBay-Betrüge verübt hat. Also von daher jemand, der vor nichts zurückschreckt. Und das ist einfach nur heftig. Ich frage mich, wenn jetzt diese andere Begründung, die er dort geliefert hat, der Wahrheit entsprochen hätte, wäre das ein anderes Motiv gewesen? Hätte es was am Mord geändert?
Naja, er hätte ja trotzdem sein Opfer wehr- und arglos in eine Falle gelockt, ne? Und ja, er hätte jetzt dann so tun können, als ob er keine Tötungsabsicht gehabt hätte, aber ich denke, das hätte man ihm nicht geglaubt.
Ja.
Die Prozentzahl, die ich jetzt nennen wollte, in der Statistik, die ich für relevant hielt, ist tatsächlich 13.
Ach was.
Und zwar sprechen wir oft davon, dass ja diese ganze Panikmache in der Politik beispielsweise oder auf Social Media vor irgendwelchen Gewalttätern, die in irgendwelchen dunklen Gassen auf einen lauern, dass das alles so ein bisschen unsinnig ist, weil einfach die allermeisten Tötungsdelikte und Gewaltdelikte sich im persönlichen Nahbereich abspielen, also Täter sind, die man kennt. Man sollte also Menschen eher vor dem eigenen Zuhause warnen, als vor irgendwelchen dunklen Gassen und fremden Menschen.
Ja.
Aber tatsächlich hat das FBI mal ausgerechnet, wie viele Fälle, Tötungsfälle, denn so vom großen Unbekannten durchgeführt werden weltweit. Und das sind etwa 13%.
Das ist ziemlich viel. Mehr als ich dachte, 13%.
Wenn man jetzt überlegt, wie gesagt, auch da, das ist weltweit, ne? Da gibt es natürlich Länder, die sehr, sehr kriminell sind, wo Raubmorde sehr, sehr stark an der Tagesordnung sind. Die ziehen natürlich so eine Statistik auch einfach wieder krass runter, ne? Also, wenn man das jetzt auf Deutschland bereinigen würde, dann landest du wahrscheinlich irgendwo bei unter 10%. Und das ist dann, finde ich, eine Zahl, die diese allgegenwärtige Panikmache auf keinen Fall rechtfertigt.
Ja, das ist wohl wahr. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich erschreckend viele, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, dass du halt, wie du schon gesagt hast, ungefähr 31 Mörder in seinem Leben einmal trifft.
Ja, also in totalen Zahlen sagen wir, Deutschland pendelt sich immer so zwischen 300 und 400 Morden pro Jahr ein. Sagen wir 10% davon sind wir großzügig, werden von Unbekannten an fremden Menschen, dann sind wir bei 30 bis 40 im Jahr in Deutschland, die von wirklich dem großen Unbekannten in der dunklen Gasse oder sonst wo verübt werden. Ja, das sind halt Zahlen, die wirst du nicht ändern können, die wirst du auch nicht tiefer kriegen.
Ja, okay, in diesem Sinne, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen.
Ja,
Fabian, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Ich finde den durchaus sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, spannend ist der und erschreckend ist der, weil der einfach eben zeigt, wie banal manchmal die Gründe sind, die Menschen zu Mördern machen.
Das ja, und
ist,
wie viel im Hintergrund passieren kann. Er war ja komplett nichts ahnend, hatte so sein eigenes Leben, eine neue Partnerin, hat diesen Umbruch im Leben gerade beruflicher Natur, war vielleicht auch ganz froh, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er zwei Jobangebote als Fotograf an einem Tag bekommt. Ja, das ist nicht selbstverständlich, auch in einer Medienstadt wie Köln nicht. Und dann sowas. Höchst tragisch.
Ja, definitiv. Das war ein gutes Abschluss. Ein guter Abschluss. Ich bedanke mich, dass du diese Folge mit mir durchgestanden hast. Und ich bedanke mich natürlich bei euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.